LBBW Research to Go, der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Wirtschaft und Finanzen aus Unternehmensperspektive.
Ein herzliches Willkommen Ihnen allen zur Ausgabe Juni 2024 von Research to Go, dem Unternehmenspodcast der LBBW, der Landesbank Baden-Württemberg. Es begrüßt Sie an dieser Stelle als Ihr Gastgeber Bernd Fernow, Leiter des Research für die Unternehmens- und die Privatkundschaft. Ich freue mich sehr darüber, dass Sie wieder zuhören bei weiteren, hoffentlich interessanten 20 Minuten, gewidmet einem brisanten Thema, dem wirtschaftspolitischen Konflikt zwischen China und den USA. Was passiert da gerade? Was sind die Hintergründe? Wie geht es weiter? Und was bedeutet das für uns alle und für Sie in Ihren Unternehmen? Für den heutigen Podcast habe ich mir wieder einen kompetenten Gesprächspartner eingeladen, meinen geschätzten Research-Kollegen Matthias Krieger, einen ausgewiesenen Kenner der Materie. Schon seit 3 Jahrzehnten beobachtet, analysiert und kommentiert er das Geschehen in den asiatischen Volkswirtschaften. Hallo Matthias.
Hallo Bernd, vielen Dank für die Einladung.
Gerne doch. Also Matthias, im Verhältnis zwischen den USA und China steht es bekanntlich nicht gerade zum Besten. Vielleicht kannst du uns erstmal den Hintergrund genauer beleuchten. Es heißt doch immer, Handel sei gut für beide Seiten. Das sieht man in Washington und Peking aber anders, oder?
Naja, da muss man vielleicht mal einen Schritt zurückgehen. Natürlich nutzt Handel beiden Seiten, das ist ganz klar. Bekannt seit dem 19. Jahrhundert durch ausgiebige theoretische Untersuchungen auch gestützt. Allerdings gibt es natürlich Dinge, die anders laufen, als man sich das vorstellt. Und da gehen wir gerade mal einen Schritt zurück vielleicht ins Jahr 2001, denn damals fand der WTO-Beitritt Chinas statt. Und das hat doch der Globalisierung einen massiven Schub verliehen. China hat damals seine Exporte dramatisch ausweiten können, kam also in den Genuss der Handelsvorteile, die die WTO eben bietet. Und damals wurde China richtig in die Weltwirtschaft eingebunden, die Integration schritt sehr schnell voran. Und das hatte natürlich zur Folge, dass China auch sehr schnell viel exportieren konnte, eben auch gerade in die USA. Das heißt, die USA profitierten natürlich von billigen chinesischen Importen, aber das hat natürlich auch einige Probleme mit sich gebracht, denn einige Wirtschaftszweige der USA waren plötzlich nicht mehr wettbewerbsfähig. Und dann kam es eben zu solchen Phänomenen wie dem Rust Belt in den USA, eben alte Industrieregionen, die eben nicht mehr wettbewerbsfähig waren, zum Beispiel gegen die Importe von Stahl aus China, aber auch von vielen anderen Produkten. Und das hat eben auch zu Verlierern geführt. Das heißt, in den USA haben Teile der Arbeiterschaft ihren Job verloren und das waren vor allem eben auch Wähler der Demokraten. Und die Demokraten haben schon so ein bisschen eine Tradition, auch eher protektionistisch zu agieren. Und so begannen die USA, auch demokratische Präsidenten wie zum Beispiel Obama, so nach und nach nach Möglichkeiten zu suchen, wie man denn die US-Wirtschaft schützen könnte. Die WTO untergraben konnte man ja schlecht, man war ja Mitglied, man musste also sich an die Regeln der WTO halten. Und dann begannen die USA, die WTO an anderer Stelle zu untergraben. Man hat einfach verhindert, dass Schiedsgerichtsposten besetzt werden konnten. Damit wurde die WTO zunehmend handlungsunfähig. Und die USA haben dann eben versucht, über diesen Mechanismus die WTO-Regeln zu untergraben und damit eben der heimischen Wirtschaft gegenüber der starken chinesischen Konkurrenz wieder Vorteile zu verschaffen. Die USA sind dann natürlich auch strategisch vorgegangen, vor allem Obama, denn zum einen wollte man natürlich die heimische Wirtschaft schützen, zum anderen wollte man natürlich aber auch geopolitisch gegen China bestehen, denn das erstarkende Reich der Mitte hat natürlich durch den starken wirtschaftlichen Einfluss, den es gewann, auch politisch an Einfluss gewonnen. Und damit wollten die USA versuchen, das einzubremsen und haben versucht, ihre wirtschaftliche Stärke an anderer Stelle durchzusetzen. Und da ist eben spiegelbildlich die sogenannte TPP, also die Trans-Pacific Partnership, die Obama damals eingerichtet hatte. Obama wollte eine exklusive Freihandelszone schaffen, die eben die Staaten des Pazifik und Südostasiens oder Ostasiens eben verbindet. Und diesen Staaten wollte er exklusiv einen Freihandel mit den USA ermöglichen und parallel die WTO aber tendenziell schwächen. Das heißt, in den Vorteil des großen amerikanischen Marktes sollten eigentlich nur noch Staaten kommen, die auch bereit waren, mit den USA politisch zusammenzuarbeiten. Also die Demokraten haben da eine zweigeteilte Strategie verfolgt. Zum einen die WTO für alle untergraben, zum anderen über die TPP politisch genehme Staaten enger an sich zu binden. Also dieser Protektionismus, den wir sehen, der geht schon auf Präsidenten vor Trump zurück. Wir können also nicht nur Trump hier die Schuld geben. Trump hat dann allerdings zu einer dramatischen Verschärfung der Situation geführt.
Okay, also das ist ein Ringen um die globale Vorherrschaft zwischen USA als Platzhirsch und dem Herausforderer China auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ja ein Spiel der Allianzen auch, wie wir jetzt verstehen. Gut, aber die beiden sind natürlich auch aneinander gebunden. Nicht? Viele Konsumgüter und Vorprodukte kommen eben jetzt aus China. Das können die USA gar nicht mehr selber produzieren. Die USA dominiert aber in der Hochtechnologie, wo China sich ankoppeln will. Also inwieweit hängen die beiden nicht doch voneinander ab, sind aufeinander angewiesen?
Sie hängen natürlich sehr eng zusammen. Wenn man sich einfach mal die Handelsströme anschaut, im letzten Jahr hat China Güter im Wert von ungefähr 475 Milliarden Dollar in die USA exportiert. Also ein erheblicher Anteil der US-Importe kommt aus China. Davon profitieren die US-Konsumenten, davon profitieren die Produzenten, die billige Vorleistungen aus China bekommen, die eben auch Rohstoffe aus China beziehen, die nur sehr schwer zu ersetzen sind, sprich seltene Erden, sprich Lithium. Bei Kupfer ist China sehr stark. Also da gibt es eine enge Abhängigkeit. Umgekehrt profitiert China von Hightech-Importen aus den USA, also die US-Wirtschaft, die hochentwickelte US-Wirtschaft hat stark dazu beigetragen, dass sich die chinesische Industrie entwickeln konnte, dass sie auch aufholen konnte, dass sie technologisch mittlerweile auf Augenhöhe mit vielen anderen Staaten konkurriert. Das ist nicht zuletzt auch dank von Importen aus den USA und auch von Engagements von US-Unternehmen in China selber. In Europa haben wir ja die gleichen Effekte. Aber die beiden hängen schon so eng zusammen, dass man sagen kann, eine Entkoppelung dieser engen Beziehung wäre natürlich mit erheblichen Kosten für beide Seiten verbunden. Das wäre extrem teuer. Es gibt eine FED-Studie, die hat mal untersucht, wie sich denn die Zölle, die Trump dann gegen chinesische Produkte eingeführt hat und die Gegenmaßnahmen Chinas, also die Gegenzölle auf US-Produkte, sich auf die Wirtschaft der beiden Staaten ausgewählt hat. Und die Zahlen sind schon recht frappierend, denn die FED schätzt, dass das US-BIP durch diese Zölle sich gegenüber dem Basisniveau um 1,3% abgesenkt hat. Also mal ein bisschen ins Blaue reingeredet, nicht ganz korrekt, würde das etwa bedeuten, dass die US-Wirtschaft pro Jahr etwa 1,3% Wachstum verliert, weniger Wachstum hat, weil eben diese Zölle die US-Wirtschaft massiv schädigen. Umgekehrt sind die Schäden für China laut der FED-Studie 0,7% des BIP. Also beide große Wirtschaftsräume werden massiv negativ davon tangiert, wobei China weniger leidet als die USA. Also USA mit ihrer protektionistischen Variante à la Trump schadet sich selber wesentlich mehr, als es China damit schadet. Das sind natürlich schon recht eindrucksvolle Zahlen. Das fiel die letzten Jahre vielleicht nicht so auf, weil die US-Wirtschaft sich generell in einer recht guten Verfassung befand. Aber wenn die US-Wirtschaft mal in ein schwächeres Fahrwasser gerät, dann sind solche Zahlen natürlich schon ganz erheblich. Und da wird man sehen, wie sich das dann weiterentwickelt. Der Schaden ist für beide da. Natürlich können sie ohne einander leben, aber natürlich nur zu sehr hohen Kosten, denn das, was man selber nicht produzieren kann, was man selber importieren muss, das muss man sich dann woanders besorgen und das dann eben zu erheblich höheren Kosten. Das wird eventuell auch Auswirkungen auf die Inflation haben, auf das Wirtschaftswachstum generell. Also beide schaden sich damit massiv selbst.
Ja, das sollte man vielleicht mal Herrn Trump näher erläutern. Also das heißt, die beiden kommen aus der gemeinsamen Kiste eigentlich nicht wirklich raus. Aber jetzt hat Präsident Biden einen neuen Pfeil über den Pazifik geschickt. Worauf zielt der?
Na, muss man sehen, wir sind natürlich voll im Wahlkampf. Trump hat diesen, ich sag mal, Handelskrieg begonnen, indem er chinesische Importe massiv mit Zöllen belegt hat und zwar breit gestreut. Also die mittleren Zölle auf chinesische Importe liegen so bei knapp 20%. Umgekehrt haben die Chinesen dann gegengehalten, haben entsprechend Zölle ihrerseits verhängt. Also die Niveaus bei beiden liegen so ungefähr so zwischen 18% und 20% Zölle. Und zwar sehr breit gestreut eben über alle Produkte, die da hin und her über den Atlantik gefahren werden. Jetzt hat Biden ein neues Zollpaket beschlossen. Da werden Güter, sehr ausgewählte Güter, mit einem zusätzlichen Zoll belegt. Das sind vor allem strategische Güter wie elektrische Fahrzeuge, Halbleiter, Medizinprodukte, Hafenkräne, Batterien, Permanentmagneten. Also solche Dinge, die man in der neuen Wirtschaft, sage ich mal in Anführungszeichen, dringend braucht. Also Biden geht das strategisch vor, möchte also vor allem strategische Güter mit Zöllen belegen. Wenn man sich allerdings mal das gesamte Volumen anschaut, das da zusätzlich mit Zöllen belegt wird, kommt man doch sehr schnell ins Grübeln, denn es geht um lediglich 18 Milliarden US-Dollar, also Also Importe im Wert von 18 Milliarden Dollar werden mit zusätzlichen Zöllen belegt. Das ist natürlich eine verschwindende Marginalie, wie soll ich mal sagen. Also wenn man das mal an den gesamten chinesischen Importen bemisst, sind es gerade mal 4% der chinesischen Importe, der Güter, die die USA aus China importieren, die jetzt mit Zusatzzöllen belegt werden. Wenn man das Ganze mal auf die Gesamtimporte der USA runterbricht, sieht man, dass nur 0,6% der Gesamtimporte der USA durch die neuen Maßnahmen mit zusätzlichen Zöllen belegt werden. Ist also verschwindend gering. Das heißt, die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die USA, die dürften sehr marginal sein, also kaum messbar. Das wird weder auf die Inflation Auswirkungen haben, noch wird es die US-Produktion irgendwie beflügeln, weil man jetzt chinesische Güter ersetzen könnte. Also diese Größe, die verschwindet einfach. Also insofern ist das eigentlich eher als Wahlkampf zu betrachten, eher als eine symbolische Handlung, die natürlich bei den US-Wählern gut ankommt, die aber die US-Wirtschaft nicht wirklich schädigt. Denn Biden kennt natürlich auch die FED-Studie, er weiß, dass er der US-Wirtschaft selber schadet mit Zöllen und deswegen hält er sich eben mit den tatsächlichen Volumina, die da mit Zöllen belegt werden, äußerst zurück.
Also das heißt, was im Moment beschlossen wurde, ist eher überschaubar. Die USA zielt auf eine vielleicht strategische Schwachstelle Chinas. Und wir müssen das in den Wahlkampf einordnen. Da ist natürlich die Frage, was würde jetzt ein Präsident Trump machen?
Das ist natürlich die große Unbekannte. Trump hat natürlich schon angedeutet, dass er im Falle seiner Präsidentschaft China massiv aufs Korn nehmen wird. Er hat schon Zölle von 60% auf alles in den Raum gestellt. Also da wäre das, was Biden jetzt macht, also wirklich ein Nadelstich. Und Trump würde wirklich mit dem großen Knüppel aufwarten. Das wäre natürlich ein ganz massiver Eingriff in die Handelsbeziehungen beider Staaten. Das hätte massive Auswirkungen sowohl auf die US-Wirtschaft als auch auf die chinesische Wirtschaft als auch auf die Wirtschaft aller anderen. Dann wäre man wirklich in einem Szenario, wo man sich wirklich Sorgen machen müsste um die Weltwirtschaft insgesamt.
Ja, das heißt ja häufig, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Aber hier hätte dann Europa als dritter Pol der Weltwirtschaft keinen Grund zur Freude. Was meinst du?
Europa hat natürlich überhaupt keinen Grund zur Freude, wenn sich diese Eskalation zwischen den beiden wirtschaftlichen Supermächten eskaliert. Gerade wir als Deutsche sind natürlich stark in die Weltmärkte integriert. Wenn da Sand ins Getriebe gestreut wird oder so massiv in die Handelsstrukturen eingegriffen wird, dann sind wir letztendlich auch die Leidtragenden. Kleines Beispiel, natürlich kann man sich jetzt überlegen, was Bidens Zölle für Deutschland bedeuten würden. Auswirkungen werden sehr gering sein. Und die werden vor allem daraus resultieren, dass die Chinesen vielleicht versuchen werden, da sie in die USA nur noch teuer exportieren können, künftig Ersatzmärkte zu finden. Dass also das, was China bisher in die USA exportiert hat, durch Zölle dort eben jetzt unattraktiv wird und dann eben die Chinesen versuchen, das zum Beispiel in Europa zu verkaufen. Das heißt, wir hätten dann hier mit einer deutlich stärkeren chinesischen Konkurrenz zu rechnen, weil eben die USA ihren Markt dicht machen. Das wäre natürlich die Gefahr, die uns oder unseren Produzenten und Unternehmen hier droht. Es gibt eine interessante Studie vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Die haben das versucht mal zu quantifizieren. Also bei dieser Zollsituation, die Biden jetzt gerade beschworen hat, also mit diesen nur 18 Milliarden Dollar betroffenen Importen aus China, wenn die ihren Weg nach Europa finden würden oder zumindest teilweise nach Europa finden würden, dann würde das für uns in Deutschland bedeuten, dass die chinesischen Importe nach Deutschland oder aus deutscher Sicht die Importe aus China um etwa 0,4% ansteigen würden. Das wäre also eine Größenordnung, mit der wir kein Problem hätten, die könnten wir locker verkraften, ob bei Elektroautos oder bei anderen Gütern. Also die Gesamtmenge wäre so gering, dass das unsere Wettbewerbsposition, unsere Wirtschaft, unser Wachstum hier kaum tangieren würde. Wenn allerdings Trump mit seinen 60% Zoll aufwarten würde auf alle chinesischen Importe und China dann in großem Maße versuchen würde, Alternativmärkte zu finden und dort eben billig chinesische Produkte loszuschlagen, zum Beispiel in Europa, dann hätten wir ganz massive Probleme und das würde unsere Wirtschaft, unser Wirtschaftswachstum auch massiv negativ tangieren.
Ja, das ist also durchaus gewisse Gefahr, die da am Horizont sich abzeichnet, zumal ja wohl die jüngsten Schritte der USA nicht das letzte Wort in dem Konflikt sind. Und die Frage an dich, wird China das einfach hinnehmen oder reagieren?
Gute Frage, die Chinesen haben bisher immer reagiert. Also auf jede Maßnahme, die die USA gegen China getroffen haben, gab es eine Antwort. Allerdings gab es immer eine sehr abgewogene Antwort. Denn man muss einsehen, China hat wirtschaftlich gerade erhebliche Schwierigkeiten, Stichwort Immobilienmarkt. Das chinesische Wachstum läuft bei weitem nicht mehr rund und da braucht man natürlich alternative Wachstumsquellen. Und da bietet sich der Export natürlich an. Also China würde sehr gerne mehr exportieren oder zumindest mal den Export konstant halten, weil man zumindest mal über den Außenhandel noch Wachstum kompensatorisch zu den Verlusten und Problemen auf dem Immobilienmarkt haben möchte. Also es ist sicher nicht im Interesse Chinas, dieses Ganze eskalieren zu lassen. Deswegen glaube ich auch eher, dass die Chinesen mehr symbolisch reagieren werden. Es wird eine Gegenmaßnahme geben, es wird eine Reaktion geben, das sind die Chinesen auch ihrem Nationalstolz schuldig. Dass die werden auf jeden Fall irgendetwas tun, aber ich glaube, es wird sich eher im symbolischen Bereich bewegen, der also nicht wesentlich stärker ausfällt als das, was Biden beschlossen hat. Und damit könnten beide sehr gut leben, weil wie gesagt, die tatsächlichen wirtschaftlichen Auswirkungen dieser neuen Zölle sind ja eher marginal. Die große Gefahr wäre eher die, dass China doch denkt, es müsste die nationalistische Karte spielen, dass man also jetzt richtig massiv gegenhält, dann wäre natürlich Biden sofort wieder im Zugzwang, denn Biden ist wie gesagt im Wahlkampf. Das heißt, auf eine massive Reaktion Chinas müsste Biden auch wieder mit einer Gegenmaßnahme reagieren. Und dann hätten wir eben diese Abwärtsspirale, die die protektionistischen Maßnahmen nach oben schaukeln würde. Und dann könnten wir auch in eine ganz üble Situation reingeraten. Ich glaube ehrlich gesagt nicht daran, weil wie gesagt, China hat ein großes Interesse daran, das Ganze auf kleiner Flamme zu kochen. Auch was die Propaganda angeht, wurde das in China nicht allzu groß thematisiert, die neuen Zölle. Also ich gehe davon aus, dass wir nur eine, ja, wie gesagt, eine symbolische Maßnahme bekommen werden. Allerdings gilt es nur für die Zeit bis zur Wahl. Was dann passiert mit einem eventuellen Präsidenten Trump, ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Und da müssen wir eben uns neu justieren. Dann wird es dann eben wieder zum Schwur kommen, wer bestimmt die Handelspolitik in den USA und damit auch mit in der Welt.
Ja, das leidige Thema wieder. Bundeskanzler Scholz versucht ja zu lavieren und sich, soweit es geht, aus dem Streit herauszuhalten. Aber wo wäre der Punkt erreicht, an dem dann Europa echt Farbe bekennen muss? USA oder China?
Ja, das wird natürlich dann der Fall sein, wenn ein amerikanischer Präsident Europa vor die Wahl stellt, entweder mit den USA gegen China vorzugehen oder eben wie China behandelt zu werden. Also wenn wir mal in der Situation dann wären, da muss Europa dann tatsächlich Stellung beziehen und das wird dann natürlich auch die transatlantischen Beziehungen auf eine entscheidende Probe stellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es unter Biden passieren wird, weil Biden hat zwar den harten Kurs, den Trump begonnen hat, gegen China fortgeführt, hat die Zölle also beibehalten. Er hat aber die Maßnahmen, die Trump auch gegen Europa verhängt hat, wieder zurückgenommen oder zumindest ausgesetzt. Also es ist klar, dass Biden wesentlich strategischer denkt als Trump. Biden möchte zwar China bekämpfen und klein halten, aber es möchte auch die Verbündeten bei der Stange halten und zwar in einer guten Stimmung, also nicht durch Zwang, sondern eben in einer wirklichen Partnerschaft. So denkt Biden strategisch und ich denke, wenn Biden die Wahl gewinnt, dürfte das im Prinzip so weiterlaufen. Er wird hart gegen China vorgehen, aber er wird die Verbündeten mehr oder weniger ungeschoren lassen, auch wenn natürlich da Beiträge verlangt werden. Aber die würden uns wahrscheinlich nicht so strapazieren, dass wir tatsächlich zu einem Politikwechsel kommen müssten. Wenn Trump an die Macht kommt, sieht es anders aus. Da gibt es natürlich dann zwei Optionen. Haben wir so eine Art Trump-Light. Das heißt, mit einer Form, die Europäer unter Druck zu setzen, mit dem wir gerade noch leben können. Oder bekommen wir Trump Unchained? Also eine Situation, in der Trump völlig entfesselt agiert, dann könnte er durchaus in der Lage sein, die Europäer zu zwingen, mit den USA zu ziehen oder eben mit China als Gegner betrachtet zu werden und entsprechend schlecht behandelt zu werden. Und dann wären wir eben in der Abwärtsspirale und dann müsste Europa tatsächlich beweisen, dass es auch eine politische Union sein kann.
Also dann können wir ja nur hoffen, dass es nicht so weit kommt. Trump unchained. Dennoch, der kluge Mann baut vor. Was können und sollten unsere Unternehmen jetzt schon tun? Worauf müssen wir oder Sie besonders achten?
Naja, die Unternehmen sind ja schon seit einigen Jahren in dieser Situation und sehen natürlich, in welche Richtung das läuft und sie handeln ja auch schon entsprechend. Es ist völlig klar, die Stichworte De-Risking, bis die Coupling gehen durch die Presse. Die Unternehmen handeln schon seit langem, weil sie erkennen, was auf ihren Märkten läuft und wie schwierig das Geschäft für sie wird. Und viele haben schon reagiert. Die einen reagieren in der Form, dass sie zum Beispiel mehr Produktion in die USA verlegen, um einen potenziellen Handelskrieg Trumps gegen Europa zu unterbinden. unterlaufen. Das ist eine durchaus rationale Strategie, die natürlich nicht unbedingt im europäischen Interesse ist, weil die Jobs entstehen dann eben in den USA und nicht hier. Aber die Unternehmen müssen sich natürlich mit diesem Umfeld auseinandersetzen und tun das, was sie tun müssen. Sie müssen sich natürlich überlegen, dass ein starkes Engagement in China natürlich zum richtigen Problem werden kann. Es könnte durchaus passieren, dass eine US-Administration dann europäische Unternehmen mit Sanktionen belegt, weil sie in China aktiv sind. Und da kann es erhebliche Probleme geben. Also eine vernünftige Diversifizierungsstrategie, auch mit Blick auf China, ist da natürlich angezeigt. Es gibt da durchaus Alternativen. Man muss nicht unbedingt direkt in China aktiv sein. Man kann sich auch zum Beispiel in der Region ASEAN platzieren. Zum Beispiel innerhalb der großen Freihandelszone RCEP. Da hätte man die Möglichkeit, von dem Staat der RCEP aus zum Beispiel auch zollfrei nach China zu liefern. Also es gibt da durchaus Ausweichstrategien, die auch kompatibel mit einem guten Verhältnis zu den USA bzw. zu einer Trump-Administration wären. Und dann muss man natürlich schauen, dass man seine ganze Zulieferstruktur entsprechend breit aufstellt und diversifiziert, um eben den möglichen Gefahren, die aus diesem Konflikt USA-China entstehen können, irgendwo die Schärfe zu nehmen. Ich denke, da sind die Unternehmen schon unterwegs, tun da, was sie können, und das kann die Politik natürlich auch unterstützen. Wir haben zum Beispiel gerade eine Verhandlung mit dem Mercosur über ein Freihandelsabkommen, also mit der großen südamerikanischen Staatengemeinschaft, die ein sehr attraktiver Markt für uns sein kann, gerade auch was den Bezug von Rohstoffen angeht. Ich fände es äußerst schade, wenn dieses Freihandelsabkommen daran scheitert, dass man französischen Bauern das nicht zumuten will. Also die Franzosen sind da gerade so die Bremser in diesem Bereich. Da sollte man irgendwie eine Einigung finden, denn das wäre ein großer Markt für uns mit großem Potenzial. Und vor allem, was unsere Rohstoffversorgung angeht, Lithium zum Beispiel, wäre das ganz wichtig, dass wir da einen Fuß in die Tür bekommen und es nicht China überlassen. Also man muss da weiterdenken und man muss die Welt wirklich globaler sehen. Also auch das Stichwort Globalisierung, dass die zurückgedreht wird oder so, glaube ich nicht. Ich glaube, die verändert sich nur, aber sie wird sich an anderen Stellen, wird sie sich wieder Bahn brechen, eben weil kein Staat in der Lage ist, alles allein herzustellen, weil kein Staat alle Rohstoffe selbst hat. Man muss gucken, dass man gute Beziehungen bekommt. Und die muss man ausbauen und breit aufstellen. Und das wird die Aufgabe der künftigen Jahre sein.
Ja, danke Matthias. Das ist ja eigentlich dann schon ein Schlusswort. Um das nochmal zusammenzufassen für unsere Unternehmen. Also ganz klar, einen Plan B bereit haben, falls es hart auf hart kommt. Krisenmanagement aufbauen. Und vorher schon mal seine Lieferketten auf Schwachstellen überprüfen, zu schauen, wo sind Alternativen zur Versorgung mit Vorprodukten, aber dann natürlich auch für die Märkte. Danke, Matthias, für deinen Beitrag, für deine Einschätzung. Es bleibt also spannend und uns als LBBW Research bleibt die Entwicklung weiterhin eng zu begleiten mit Analysen und Einschätzungen unter deiner tatkräftigen Mitwirkung. Vielen Dank, Matthias.
Ja, vielen Dank.
Wertes Podcast-Publikum, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Research2Go, dem LBBW-Unternehmenspodcast. Die Rivalität zwischen China und den USA ist ein Leitmotiv nicht nur der Wirtschaftspolitik. Wir bleiben dran, bleiben Sie uns gewogen. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und Sie sind beim nächsten Mal wieder dabei. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Research2Go, der Unternehmenspodcast. Es verabschieden sich Matthias Krieger und
Bernd Ferno,
der Sie dann noch auf unseren Disclaimer hinweisen darf. Auf Wiederhören.
LBBW Research2Go, der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Wirtschaft und Finanzen aus Unternehmensperspektive.